Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Immer wieder montags kommt dir in, so war das Lied, oder?
Ja, ja, so ähnlich geht das, Kai.
Irgendwie so.
Und heute ist Montag.
Heute ist Montag und ihr seid wieder alle da und wir sind da. Und wir haben heute jemanden für euch hier parat und zwar Laura. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, hallo Laura, schön, dass es heute geklappt hat mit dir.
André, ich würde dir gerne, ganz gerne eine kurze Geschichte erzählen und zwar geht es um Bauen. Bauen sind wir ja mittendrin hier bei Cleveres Bauen und zwar von meiner Frau auf Arbeit hat jemand ein Haus gebaut und der hat ein total tolles Haus gebaut, so ökologisch mit Lehmputz in. Und die haben während der Bauzeit, sind die in das Haus eingebrochen und haben die Leitung aus dem nassen Putz rausgerissen. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie dieses Haus aussah. Also da war überall dieser nasse Lehmputz, der ist dann natürlich an Ort und Stelle getrocknet. Überall waren die Leitungen rausgerupft und also das war ziemlich wild.
Und das ist ja richtig teuer denn, ne?
Das ist richtig teuer, vor allem wenn du dann feststellst, wenn du deine Versicherung anrufen willst, dass du es vergessen hast, deine Police wegzuschicken. Und der hat richtig im Strahl, hat der. Also es war eine harte Nummer. Und Laura, deswegen bist du hier, weil Versichern ist so wichtig, gerade beim Bauen, dass man, wenn man diese Finanzlast, die man ja hat, dass man die nur einmal hat und nicht nachher dasteht und allein gelassen wird.
Und gerade, dass man auch dann die Finanzierung absichert.
Genau. Ne? Also wir sind mittendrin im Thema. Laura, du bist Versicherungsmaklerin, ist das richtig?
Oder? Ich bin Versicherungskauffrau.
Danke. Ja, haben wir schon den ersten großen Hinweis bekommen. Versicherungskauffrau. Was ist der Unterschied? Weißt du das?
Ja, also quasi, wenn man als Versicherungsmakler tätig ist, hat man quasi einen Zugriff auf einen Versicherungspool. Also man arbeitet nicht für eine Gesellschaft im Hintergrund und hat halt die Möglichkeit, über zig Anbieter halt ein Produkt X für den Kunden halt auszusuchen. Als wenn du also komplett für eine Gesellschaft halt arbeitest, ist es quasi erstmal egal. Also die Ausbildung machen beide die gleiche, der Makler wie auch die Versicherungskauffrau. Also, genau, also der Makler macht auch die ganz normale Ausbildung, wenn er nicht ein Quereinsteiger ist. Und wenn man aber exklusiv für ein Versicherungsunternehmen arbeitet, darf man auch nur ausschließlich diese Produkte dem Kunden anbieten.
Okay, und du bist angestellt, wenn ich das richtig im Kopf
genau,
habe?
Genau, ich bin angestellt.
Du arbeitest nicht wie viele Versicherer auf Provision und musst jetzt irgendwie noch das und jenes und noch ein Produkt verkaufen, sondern du kannst dich letztendlich in deiner Tätigkeit wirklich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich für denjenigen wichtig sind?
Genau, das ist richtig. Das habe ich auch davor so gemacht. Jetzt bin ich aber quasi nicht nur als Versicherungskauffrau tätig, sondern auch Key-Account-Managerin. Mhm. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und zwar arbeite ich auch weiterhin für eine Firma. Mhm. Wir sind aber der Produktpartner von der Deutschen Bank und der Postbank. Also wenn ein Kunde sagt, ich möchte meine Immobilie oder meinen Hausbau finanzieren, dann haben wir halt dort die Möglichkeit, die Finanzierung entsprechend mit abzusichern. Und da bin ich halt mit dabei, dass ich halt zum Teil Gespräche mit begleite oder halt auch die Leute im Vertrieb in unseren Produkten halt fit mache, sodass sie halt auch die Möglichkeit haben, wenn sie den Kunden direkt vor Ort haben, zu sagen, hey, pass auf, wie sieht's aus, die und die Absicherung können wir dir anbieten.
Das heißt, es geht im Prinzip gar nicht, also da geht's schon los bei dir, dass du, bevor die Kunden überhaupt eine Finanzierung abschließen, dass sie da schon darüber nachdenken, wie sicher ist die Finanzierung oder wie sichere ich das ab, dass ich meine Rate leisten kann, dass André, du nachher nicht dastehst und sagst, wie kriegen wir das jetzt hier, wie kriegen wir die Kuh vom Eis,
ja,
sondern wie, dass die Finanzierung quasi schon von vornherein abgesichert ist.
Und dass man eben auch vorher dann schon mit dem Kunden, wenn man im Finanzierungsgespräch ist, diese Sachen zumindest schon mal andenkt.
Ne? Genau.
Und Laura vermittelt eben auch den Finanzierern das nötige Wissen. Gut, so viel wie du weißt, werden wir nie wissen, aber Laura ist dann eben auch mit da, wenn die Finanzierung abgeschlossen ist und so, dann den Kunden auch nochmal detailliert über die Absicherungsmöglichkeiten zu reden.
Und was gibt es da, also wenn wir gerade mittendrin sind, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie sichert ihr eine Rate ab oder wie sichert ihr so eine Finanzierung ab?
Also wir haben da drei Möglichkeiten. Ich kann da jetzt nicht für alle Finanzierer am Markt sprechen, da bin ich nicht so weit in der Materie. Mhm. Haben die Kunden die Möglichkeit, die Finanzierung in drei Punkten abzusichern? So, das Worst-Case-Szenario ist ja immer der Tod. Und da muss man ja ehrlich sagen, im Endeffekt sichert man damit ja wirklich nur die Hinterbliebenen ab.
Ja, klar.
So, was ist aber, wenn mir innerhalb des Finanzierungszeitraums etwas passiert, ich vielleicht krank werde oder den Job verliere, ins Arbeitslosengeld 1 rutsche oder ins Krankengeld rutsche, wie kann ich dann die Finanzierungsrate standhalten? Und jetzt ist es ja meistens so, dass ja Finanzierungen so weit ausgeschöpft werden, dass man eben nicht noch irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro netto Puffer zu Hause zur Verfügung hat. Das ist ja meistens schon wirklich so am Rand kalkuliert, dass man sich die bestmögliche Finanzierung eben halt auch
bei
leisten
vielen
kann.
Ist es tatsächlich gerade am Anfang so.
Eben, und da ist es halt dann nochmal umso wichtiger, dass dann halt auch gerade Familien oder halt auch wenn man alleine für sich finanziert, wirklich überlegt, wie kann ich auch mich selber mit absichern. Na, dass man auch mal versucht, so das eigene Bedürfnis halt auch zu stillen. Und da kommen wir halt zum Thema, da hat man die Möglichkeit, sich gegen Arbeitslosigkeit abzusichern. Also was passiert, wenn ich eben ins Arbeitslosengeld 1 rutsche? Und halt auch gegen das Thema Arbeitsunfähigkeit, wenn ich ins Krankengeld rutsche. Und da muss ich nochmal ganz kurz den Begriff Arbeitsunfähigkeit nochmal besonders hervorheben, weil viele Kunden erfahrungsgemäß aus dem Beratungstermin verstehen zuerst eine Berufsunfähigkeit, weil es schon irgendwie mal von dem Versicherungsmakler oder der versicherten Ansprechperson, wo man die anderen Versicherungen hat, vielleicht schon mal angesprochen worden ist in der Vergangenheit. Und das ist es nicht. Eine Berufsunfähigkeit sichert quasi so das langfristige Ausfallen aus und eine Arbeitsunfähigkeit ist erstmal, wenn ich krankgeschrieben bin vom Arzt. Da muss ich nicht über einen Amtsarzt mir eine Bescheinigung holen, dass ich zu 50% nicht mehr in der Lage bin, meinen Job auszuüben. Wir reden wirklich über den Fall, ich bin jetzt einfach mal für einen längeren Zeitraum krankgeschrieben beim Arbeitgeber, vom Arzt und falle jetzt dann mal für 3, 4, 5 Monate aus, weil ich mir einen Fuß gebrochen habe, bin Bauarbeiter oder hab was mit der Psyche oder hab mir eine Hand gebrochen, kann eben nicht im Homeoffice arbeiten und meinen Laptop bedienen und brauche halt einfach ein bisschen Zeit für die Genesung. Und dann würde halt da auch die Versicherung einspringen zu sagen, sobald Anspruch auf Krankengeld besteht, gibt es hier halt dann die Leistung.
Die gleichen dann im Prinzip diese Lücke, also man kriegt ja Krankengeld, kriegt man ja immer nur einen gewissen Prozentsatz von der Krankenkasse. Und dann würde die Versicherung im Prinzip das Loch, was entsteht, ausgleichen.
Diese Möglichkeit gäbe es. Ja. Also wir haben da zwei Varianten. Das gleiche gilt auch für die Arbeitslosigkeit. Ja. Also der Kunde kann mit unserem Produkt entweder einmal die komplette Darlehensrate absichern. Na, das ist so das Maximum, was er kann. Das ist so die 100%. Oder er geht über die eigene Lücke. Und da gibt es immer zwei verschiedene Aspekte, die man halt auch im Hintergrund mit betrachten muss. Und zwar ist ja das eigene Einkommen mit entscheidend. So, wenn ich jetzt jemand bin, der im Durchschnitt verdient, dann wird die Einkommenslücke ist meistens nicht so hoch wie die eigentliche Finanzierungsrate. So, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich verdiene 2.500 Euro netto, habe dann im Krankengeld, weil ich ungefähr nur 60-70% ausgezahlt bekomme von meiner Krankenkasse, habe ich ungefähr eine Lücke zwischen 500 bis 700 Euro. Ja, das ist immer sehr individuell, also es ist jetzt wirklich erstmal nur so an das Beispiel geknüpft. Habe jetzt aber eine Finanzierung im Hintergrund von 1,3. So, jetzt hat der Kunde die Möglichkeit, die 100% abzusichern, die 1.300 Euro. Wenn er aber sagt, weil das kostet ja auch am Ende etwas, der möchte jetzt vielleicht auch ein bisschen Beitrag sparen, nicht ganz so viel Geld für ein Produkt ausgeben, wo ich an der Stelle auch sagen muss, wenn er sagt, ich interessiere mich darüber hinaus noch für den Todesfall oder noch mit also der Arbeit.
Andere Dinge, genau.
Genau, und man will ja auch einen Kunden.
Die Summe macht's ja.
Genau, die Summe macht's. Und da kann ich halt nur sagen, wir sind halt auch sehr gepolt oder auch sehr daran bestärkt, den Kunden nicht mit den höchstmöglichen Beiträgen rausgehen zu lassen, sondern wollen auch im Hintergrund behalten, das sollen ja Beiträge sein, die der Kunde sich halt auch langfristig gesehen leisten kann. Weil dem Kunden bringt nichts, im ersten Moment zu sagen, ja nee, komm, ich gehe mit 100%, ich gebe jetzt das Höchstmögliche hier aus. Dann kommt aber noch eine Wohngebäudeversicherung dazu, noch andere Sachen, die ja da mit dem Eigenheim zusammenhängen.
Super, du bist schon im nächsten Thema. Also ja. Im Prinzip haben wir die Möglichkeit, über den ersten Step zu sagen, wenn wir hier eine Rate haben, die monatlich ist. André als Finanzierer würde jetzt hier irgendeine Rate auf Papier schreiben, würde sagen, kostet Summe X. Können wir das Risiko, wenn jetzt zum Beispiel ein Gehalt ausfällt durch irgendwas, durch gerade Krankheit und so, da können wir quasi eine Versicherung für einbauen und können eine Sicherheit einfach geben, dass er seine Rate trotz dieser Thematik, wenn er dann krank ist, zum Beispiel weiter zahlen kann. Dann hast du eben so schön gesagt, der absolute Ernstfall ist letztendlich tot. Und wenn einer der beiden Partner zum Beispiel verstirbt, dass der andere mit seiner Familie, mit ich meine, das ist sowieso schlimm genug in dem Moment, dann will man nicht noch die finanzielle Last von der Immobilie und von der Rate haben. Dann ist da auch, glaube ich, ganz gut.
Also ich bin der Meinung, absichert. Wenn man eine Baufinanzierung hat für sein Eigenheim, ist eine Todesfallabsicherung zwingend notwendig. Also eigentlich kann man nicht darum oder das außer Auge lassen. Man kann über die Höhe reden, also ob man nun die gesamte Versicherungssumme vielleicht absichert oder hälftig oder so. Ne, das ist dann wirklich, dass das für einen Kunden optimal ist, ja, und eben auch leistbar.
Ich glaube, dass das tatsächlich auch eine individuelle Sache, wie steht man finanziell da?
Genau.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, es gibt diese Möglichkeiten und es sorgt dafür, dass man eben diesen Schritt in diese Rate, in diese Verpflichtung der monatlichen Zahlung für eine Immobilie, weil eins will man ja nicht, will die Immobilie nicht zurückgeben. Ne? Wer einmal in seinem eigenen Zuhause ist, hat da Fleiß reingesteckt, die Kinder wachsen da auf, da willst du nicht wieder eine Wohnung ziehen. Das ist nicht der Gedanke. So, also willst du es sicher haben. Und da sind diese Sachen natürlich perfekt für. Jetzt gibt es aber noch die Sachen, also ich hatte ja eben die Geschichte mit den Rohrleitungen beziehungsweise mit den Kabeln, die aus dem Putz rausgezogen werden. Ne, da ist ja ein Einbruch passiert, das Produkthaus quasi beschädigt worden und so. Das heißt, hier sind wir dann in der Bauphase, hast du ja eben auch gesagt, gibt verschiedene Dinge. Auf was muss man da achten? Was gibt es da für Versicherungsmöglichkeiten, dass eben genau sowas zwar nicht schön ist dann, aber eben keine finanzielle Last darstellt?
Also was es gibt ja einmal die Bauherrenhaftpflichtversicherung und die Feuerrohbauversicherung. Die sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn man sagt, ich möchte halt auch selber bauen, diese halt im Vorfeld halt abzuschließen. Was machen diese Produkte jeweils? Also eine Feuerrohbauversicherung, die ist ja dafür da, den Rohbau abzusichern, ne, gegen das Gefahr oder Feuer. Also dahinter steckt dann Explosion, Blitzschlag oder halt auch Brand. Na, wenn aus diesen drei Gründen halt ein Schaden an dem Rohbau entsteht, ist es halt über diese Versicherung mit abgesichert. An der Stelle kann ich halt auch sagen, dass viele Versicherer auf dem Markt diese Absicherung für umsonst anbieten, wenn der Kunde danach, wenn dann das Gebäude fertig gebaut ist, halt auch die Wohngebäudeabsicherung dort abschließt.
Mhm, okay. Wohngebäudeversicherung ist dann im Prinzip, wenn ich im Haus wohne und dann irgendwie ein Brand oder irgendwas passiert, dass das Gebäude im Prinzip während des Belebens versichert ist. Und dann sagen die, dann machen die das im Prinzip vorher während der Bauzeit gleich kostenfrei mit.
Richtig, also eine Wohngebäude versichert ja nicht nur als Risiko den Brand, da ist ja auch Blitzschlag, man kann auch Elementarschäden mit dazu versichern. Genau,
ja,
richtig.
Okay.
Und Leitungswasserschäden, noch ganz wichtig.
Das kann ja passieren.
Kann passieren tatsächlich, ja. Dann gibt es ja noch die Bauwesensversicherung und Bauleistungsversicherung. Das ist im Prinzip das, was ja während der Bauzeit letztendlich die Sachen versichert, Handwerker, Werkzeuge, solche Sachen, die ganz häufig aber auch durch die Bauunternehmen oder generell diese Versicherungen, die während der Bauzeit benötigt werden, werden ja auch ganz häufig von Bauunternehmen gestellt oder werden versichert, weil sie sagen, es ist ganz genau damit das eben nicht passiert, dass die Police nicht weggeschickt wird. Dass das im Prinzip mitversichert ist und dementsprechend sind so Sachen wie Vandalismus dann ja auch mitversichert.
Das kannst du bei Neubau kannst du davon eigentlich ausgehen, dass das über das Bauunternehmen abgedeckt ist. Wenn man jetzt eine Bestandsimmobilie hat und die selber saniert, sind mit dieser Bauwesenversicherung oder Bauleistungsversicherung auch deine eigenen Maschinen und Werkzeuge versichert.
Das ist ein ganz cooler Hinweis.
Ich hatte bei mir bei der Sanierung, bei dem alten Haus, auch einen Vandalismusschaden in klein. Ne? Da wurde Silvester eingebrochen auf der Baustelle. Fenster waren schon drinne und
frohes neues Jahr.
Ja, und Maschinen gestohlen und Waschtische auch leicht beschädigt. Und da war ich heilfroh, dass ich diese Bauwesenversicherung hatte.
Ja, schön, dass du das ansprichst, ne, mit dieser Eigenleistung. Wir haben ja auch ganz häufig Kunden, die sagen, wir machen Teile unseres Innenausbaus selbst. Also zum Beispiel Maler, Tapezierarbeiten, Bodenbelege, solche Sachen.
Genau.
Also die Schönheit, Renovierungsarbeiten. Und wenn in dieser Phase dann tatsächlich Einbruch und Co. passiert und der Haushersteller hat seine Leistung versichert, dann muss man die weiterversichern oder extra versichern, weil ab dann ist das Haus so gar nicht mehr versichert. Und wenn dann Einbruch passiert und Maschinen, Werkzeuge geklaut werden, und wenn wer professionelles Werkzeug hat, weiß, dass da mehrere, ja, hunderte bis tausende von Euro rumliegen, da kann da schon das ein oder andere auf einen zukommen. Da ist man froh, dass man sich dagegen schützt.
Ja.
Ja. Wenn wir gerade bei dieser Handwerksleistung oder bei dem Innenausbau sind, habe ich nämlich noch einen Gedanke, der mir gerade kommt. Und zwar geht es um das Thema Eigenleistung und Helfer. Weil auch da ist während der Bauzeit dieses Thema Versicherung vielleicht ganz interessant. Ich glaube, das läuft viel auch über die BG Bau, die dann sagt, wir würden hier gerne eine Versicherung sehen für diese Helfer, die Bauhelfer, damit, wenn die von der Leiter fallen oder denen irgendwas passiert, die auch hier versichert sind für Unfälle und Co. Also auch da bräuchte man noch ein bisschen Geld während der Bauzeit, wenn man Bauhelfer hat und sollte darüber nachdenken. Und jetzt würde ich den Sprung wagen, würde sagen, jetzt haben die Helfer fleißig gearbeitet, alles ist passiert, das Haus ist fertig, wir ziehen in das Haus ein. Und jetzt sind wir bei dem Part wieder angekommen, wo du eingestiegen bist vorhin, wo du gesagt hast, Bauwesen, Wohngebäudeversicherung, ne, man braucht noch ganz viel. Mhm. Was empfiehlt ein Versicherer? Was ist das, was ich machen sollte, wenn so ein Haus fertig ist und ich da eingezogen bin? Wie sollte ich mich da schützen?
Also auf jeden Fall eine Wohngebäudeversicherung und eine Hausratversicherung. Da kann ich halt auch den Tipp geben, eine Glasbruchversicherung mit reinzunehmen.
Das ist ein guter Tipp.
Ja, und zwar würde ich die aber nicht über die Wohngebäudeversicherung abschließen, eine Glasbruch, sondern über die Hausrat, weil in dem Moment, wenn ich über die Hausratversicherung eine Glasbruch mit reinnehme, das Risiko, sind einmal ist einmal der Glasbruch innerhalb der Wohnung versichert und auch außerhalb, also heißt, die Gebäude, Gläser, wie jetzt Fenster, die sind dann gleichzeitig mitversichert. Wenn ich das jetzt aber nur über die Wohngebäude machen würde, mein Ceran-Kochfeld zerspringt jetzt, aber weil mein heißer Kochtopf raufgefallen ist, würde die halt nicht greifen. Andersrum halt für das Innere und halt das Äußere.
Mhm. Das ist ein guter Hinweis.
Ja, ist ein sehr guter Hinweis, weil mir auf mein Ceran-Feld tatsächlich die Flasche vom Olivenöl gefallen ist und ich weiß nicht, warum die oben am Rand immer diese Schrift machen, wie die heißen, damit diese kleine, feine Kante auch genau die Ecke vom Ceran-Feld trifft. Mhm. Ich glaube, nur dafür machen die das. Und wenn du dann so ein Ceran-Feld hast, wo die Dunstabzugshaube integriert ist, da sind schnell 2.500 Euro Reparaturkosten.
Die haben
dabei
vielleicht einen Vertrag mit dem Ceran-Feld.
Also das war sehr schmerzhaft. Und nachdem ich verzweifelt davor gestanden habe, war ich sehr, sehr froh, dass die Versicherung zwar zähneknirschend oder glasknirschend, aber eben gesagt hat, hey, wenn du anderweitig nicht versichert bist, dann übernehme ich den Schaden und dann machen wir das. Und da bin ich sehr dankbar gewesen, dass das funktioniert hat.
Ja, das glaube ich.
Ja, ja. Ja, wie ist das, wenn jetzt das Leitungswasser und solche Schäden passieren? Also wenn jetzt irgendwas undicht ist, irgendwas nicht funktioniert, wird das dann komplett bezahlt? Also man hat ja auch immer so ein bisschen Angst, wenn ich ein Haus besitze, hab da jetzt mehrere hunderttausend Euro stehen und da passiert irgendwas dran. Wie kriege ich das abgefangen und bezahlt? Ja, wenn die Dusche undicht ist und mir läuft irgendwie die Brühe durchs ganze Haus, das sind ja Wasserschäden, das sind ja schnell 40.000, 50.000 Euro vielleicht Schaden entstanden. Sind das dann solche Sachen, die Versicherer auch bezahlen und absichern?
Ja, also wichtig ist vielleicht nochmal als kleiner Hinweis an der Stelle, man sollte immer die Hausrat- und die Wohngebäudeversicherung beim gleichen Versicherer abschließen. Warum? Weil wenn ein Schaden passiert, jetzt gehen wir mal wieder auf das Beispiel, ich habe einen Leitungswasserschaden oder einen Rohrbruch, der passiert ist, dann ist immer am Anfang nicht sofort klar, fällt das jetzt in die Hausratversicherung oder in die Wohngebäudeversicherung. Und an der Stelle klamüsert das dann die Versicherung selber aus, wenn sie dann sieht, okay, der Kunde X hat jetzt beide Verträge bei mir und dann schaut man, wo ist das jetzt mit einbegriffen? Weil es kann ja auch sein, als Beispiel, jetzt ist am Gebäude selber ein Rohr geplatzt, hat jetzt die Wände beschädigt, Na, das Wasser ist jetzt so weit runtergelaufen, der Kunde war vielleicht nicht zu Hause, so, jetzt kommt noch das Laminat hoch, irgendwelche Möbel sind dadurch beschädigt, dann wäre das wiederum ein Hausratschaden. Mhm. Und das ist es. Also es kann auch oft sein, dass bei so einem Schaden beide Verträge mit inbegriffen sind, weshalb da immer die Empfehlung ist, na, diese zwei Absicherungen immer beim gleichen Versicherer zu machen. Und dann ist da nicht so ein Hin und Her, wo man gucken muss, okay, bis wohin zahlen wir jetzt oder bis wohin nicht. Zudem ist eine Hausrat- oder auch eine Wohngebäudeversicherung nicht nur für einen Rohrbruch da, sondern gegen Einbruch, Diebstahl ist es noch abgesichert. Gegen Feuer. Wie gesagt, man kann noch extra Elementarschäden mit dazu nehmen. Was sind denn vielleicht auch Elementarschäden? Das sind, drücke ich ganz gerne als Naturkatastrophen aus. Wenn jetzt so ein super Starkregen ist jetzt ja auch mit dabei. Oder wenn jetzt es zu viel geschneit hat und ein Schneedruck irgendwie was am Dach beschädigt, das wäre so nicht in der normalen Wohngebäudeversicherung mit drinne. Da muss man dann nochmal so eine Elementarversicherung mit dazu machen. Ist an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, wo man wohnt, vielleicht doch nicht ganz so verkehrt. Gerade wenn wir uns jetzt an NRW zurückdenken, ich glaube, das war vor 3 Jahren gewesen, wo da die Überflutung gewesen ist.
Genau.
Ne? Und wenn man da überlegt, wie viele sind da auf ihren Kosten sitzen geblieben beim Eigenheim, weil sie eben keine Elementarversicherung hatten.
Ja, da lieber ein paar Euro mehr im Monat oder ein Quartal im Jahr für Versicherung ausgeben und einfach im Ernstfall, also am besten ist eine Versicherung ja dann, wenn ich sie nicht benötige.
Absolut, klar.
So, also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du die umsonst bezahlst, weil dann hast du einfach keinen Schaden und hast diesen Zustand nicht. So. Wenn man sie dann braucht, dann ist man froh, dass sie da ist. Daher, ich glaube, also klar, klassische Überversicherung gibt es bestimmt auch. Also man kann sich, glaube ich, auch zu viel versichern. Ich weiß nicht, ob ihr auch gegen Entführung von Außerirdischen oder sowas versichert.
Kommt vielleicht noch.
So, aber gibt's ja tatsächlich. Ne? Also ich, ja. Das ist ja eher dann so ein bisschen.
Man kann sich sogar gegen das Wetter im Urlaub versichern. Habe ich heute gehört,
das ist cool,
wenn du mehr als 3 Regentage hast, kriegst du dein Urlaubsgeld erstattet.
Ist ja unglaublich.
Wo ist das, im australischen Outback, oder? Wo es nur 2 Tage im Jahr regnet?
Nee, die ist wohl sehr, sehr teuer, diese Versicherung.
Ja, okay, die kostet mehr als der Urlaub. Sehr gut.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, das ist eine schöne Sache. Man kann, gegen was man sich auch versichern kann, ist gegen schlechte Informationen. Und zwar in dem Moment, wo man einfach diesen Podcast hier hört. Und wir haben so eine kleine Tradition, wo wir am Ende sagen, Laura, du, wenn du jetzt noch 3 Tipps zum Thema Bauen, Versicherung weitergeben möchtest, welche 3 wichtigsten Tipps wären das?
Wenn ich jetzt über das Thema Absicherung nachdenke, welche 3 wichtigen Tipps würde ich an der Stelle mitgeben? Ich würde wirklich als Tipp mitgeben, dass jeder Kunde in diesem Vorhaben sich mal einen Beratungstermin bei seinem Versicherer machen lässt. Ja, und dann einfach wirklich mal individuell draufschauen lässt, welche Absicherungen machen jetzt Sinn. Weil da gebe ich dir komplett recht, Kai. Man soll sich nicht überversichern. Na, man soll gucken, welche brauche ich jetzt wirklich. Ist es jetzt sinnvoll zu sagen, ich schließe jetzt eine Feuerrohbauversicherung ab oder eine Bauherrenhaftpflicht oder eine Bauwesensversicherung? Kommt das jetzt wirklich für mich in Frage? Weil wenn ich selber keine Helfer habe aus dem Freundeskreis, weil auf der anderen Seite das Unternehmen selber ist ja dagegen versichert, dass wenn den Angestellten was passiert, dass da ja eine Leistung kommt. Also das kann ich halt immer nur so noch als großen Tipp mitgeben und hätte da an der Stelle gar keine 3.
Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge einfach damit. Sichert euch ab, sorgt dafür, dass ihr gut im Haus lebt, dass ihr auch beruhigt durch die Bauzeit gehen kann. Das nimmt auch ganz viel Druck raus, wenn man weiß, egal was passiert, man hat dafür einfach einen Worst Case eingeplant. Schaut auf unsere Homepage www.cleveresbauen.de, schaut in den Blog, Laura, da werden wir auch mit Sicherheit deine Kontaktdaten verlinken, wenn jemand hier in der Region jemanden braucht, der da gut ist in dem Thema. Ja, dann wünsche ich euch allen da draußen eine gute Zeit.
Vielen Dank, liebe Laura, und in diesem Sinne auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.